Ja, ihr Lieben, ich grüße euch auch ganz herzlich zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich die eine oder andere wiedersehe nach langer Zeit. Es ging mir auch so wie der Ingeborg, dass ich mich gefreut habe, die Kinder und die Familien wiederzusehen. Aber ich freue mich auch über jeden anderen, über jeden Einzelnen und Einzelne, die gekommen ist zum Gottesdienst. Ist das gut zu verstehen? Ich habe das Gefühl irgendwie... Ich weiß nicht, wer letzten Sonntag da war zum Gottesdienst, da hatten wir einen Vertreter von der Hilfsaktion Märtyrerkirche und er hat gepredigt über die weltweite Christenverfolgung. Und mein Eindruck ist, dass das ganz passend ist, was wir heute hören werden aus dem Evangelium, nämlich, ja, ich wurde vorher gefragt von Matthias König, wer ist das denn auf dem Bild? Ihr habt es sicherlich alle schon erkannt. Wer war das auf dem Bild? Der wird nachher nochmal vorkommen. Bitte? Bernhard, warst du das? Paulus, jawohl. Um die Lebenswende des Apostels Paulus geht es heute. Leben mit Veränderung. Faszination Jesus. Jesus ist kein Mythos. Das hat auch der Paulus, einst Saulus, erlebt in seinem Leben. Und darum möchte ich gerne beten, dass Gott uns auch jetzt unser Herz auftut, es aufschließt, dass wir hören, was Gott zu uns sprechen möchte und dass er uns reden und hören segnen möchte. Amen. Paulus hat ja ganz häufig in seinen Briefen die Gemeinde erstmal gegrüßt und das möchte ich auch tun. Das mache ich meistens, aber heute nochmal ganz bewusst. Die Gnade Gottes und die Liebe und die Einheit, die möge uns jetzt leiten und möge uns segnen in unserem Gottesdienst hier in Bad Nauheim. Ja, liebe Gemeinde, es gibt kein Leben ohne Veränderung, aber es gibt ein verwandeltes Leben mit Gott, mit Jesus. Und wenn ich so durch die Reihen schaue, denke ich, die meisten von uns haben das erlebt. Die Verwandlung, die Erneuerung unseres Lebens. Die Bibel spricht da ganz konkret von Bekehrung. Und darum geht es heute in dem Text. Also nochmal, es gibt kein Leben ohne Veränderung, aber es gibt ein verwandeltes Leben mit Jesus. Diese These stelle ich heute mal an den Anfang der Predigt. Alles ist im Wandel. Es gibt in unserer schnelllebigen Zeit kaum noch Beständigkeit. Und als Beispiel nehme ich mal die digitale Welt. Da nehmen wir es wahrscheinlich am ehesten wahr. Was heute noch in ist, ist morgen schon wieder out. Bereits jetzt werden schon die neuesten Errungenschaften auf dem digitalen Markt erforscht und hergestellt. Beispiel künstliche Intelligenz. In den Corona-Monaten und Jahren, es war eigentlich überraschend und faszinierend, mir ging das ähnlich, wenn wir Zoom-Konferenzen abgehalten haben, sogar die Synodaltagung mit über 100 Teilnehmern, haben wir per Zoom abgehalten. Also vor Jahren war das für mich unvorstellbar und undenkbar. Ja, die Digitalisierung hat manches hervorgerufen und möglich gemacht. Auch digitale Gottesdienste. Heutzutage ist das möglich durch Streamen. Und ich denke mal, manch einer von euch kennt sich sicherlich da noch besser aus als ich. Denn ich muss gestehen, an der Stelle geht das alles für mich ein bisschen zu schnell. Ich komme eigentlich gar nicht mehr so richtig mit der ganzen Veränderung, mit der Verwandlung. Und wie geht es dir oder wie geht es Ihnen an dieser Stelle? Mit diesem Thema, es gibt kein Leben ohne Veränderung, aber es gibt ein verwandeltes Leben mit Gott. Und ich füge ein, die einzige Konstante, das einzige Beständige ist doch tatsächlich unser lebendiger Gott und Herr in allen Veränderungen. Hören wir auf die Apostelgeschichte 9, bei Luther übersetzt oder überschrieben, als Überschrift die Bekehrung des Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber und seine Gefährten standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Soweit Verse 1 bis 9. Und ich füge hinzu Vers 15. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden, vor Könige und vor das Volk Israel. Ja, zusammengefasst könnte man das so überschreiben, als Paulus Jesus erlebt hat, als er bekehrt wurde vom Heiligen Geist. Bekehrung ist ja nicht etwas, wir sagen zwar manchmal, er hat sein Leben Jesus übergeben, auch die Sprache muss man ein bisschen aufpassen. Es ist so eine fromme kananäische Sprache, wird uns oft nachgesagt, uns frommen und pietistisch geprägten Christen. Die Bekehrung ist von Gott gewirkt durch den Heiligen Geist. Es geschah im ersten Jahrhundert nach Christus. Hören wir doch mal auf einige Lebensdaten von Paulus. Wer war dieser Paulus? Paulus, ein Jude aus Tarsus in Sizilien, ein Städter. Paulus war geprägt von der griechischen Kultur und dem römischen Staatswesen. Das sind alles Dinge, die später sein Leben ja auch geprägt haben. Er war römisch geboren, das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte 22, und hat somit eben auch das römische Bürgerrecht erfahren über seinen Vater. Paulus, ein Pharisäer, Sohn von Pharisäern, als Jude wurde auch er am 8. Tage beschnitten. Er, ein Mann aus dem Volk Israel, aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer unter Hebräern. Nach dem Gesetz ein Pharisäer, nachzulesen im Philipperbrief. Auch ein Israelit vom Stamme Abrahams abgestammt. Und wir wissen, Saulus, der auch Paulus heißt, also er hatte einen Doppelnamen. Und vielleicht noch mal kurz zur Erklärung: Saul, das heißt der Erbetene, Paulus, das heißt der Kleine, der Geringe, der Niedrige aus dem Lateinischen. Wirtschaftlich kam er aus einer recht situierten, gut situierten Familie. Und sozial gesehen hatte er doch einen gewissen Stand und Einfluss. Dies sind alles Beobachtungen und Bemerkungen, die wir in der Apostelgeschichte lesen können. Also ein gewisser Saulus, fanatisch hatte er die Christen verfolgt, ist bei der Steinigung des Stephanus anwesend und war sogar belustigt, ist mit seinen Männern auf dem Weg nach Damaskus, wie wir es eben gelesen haben. Gerade noch hat er die Christen die Menschen, die auf dem neuen Weg unterwegs waren, verfolgt und steinigen lassen. Jetzt ist er nach Damaskus unterwegs und dort soll er die Briefe vorbeibringen. Mit seinen Gefährten reist er und wenn er Nachfolger Jesu findet, dann soll er auch diese fesseln und nach Jerusalem bringen. Doch es kommt ganz anders. Im Bibeltext für heute heißt es, plötzlich umleuchtete ihn ein Licht vom Himmel. Saulus fällt auf die Erde. Er schrickt und er hört eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Aber Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Vers 6. Wir sehen hier auf diesen Bildern einmal etwas vergrößert. Hier ist vergrößert. Vielleicht kann man es gut erkennen. Die vorderen sicher besser wie die hinten. Das ist eine Darstellung von einem Künstler aus dem 15. Jahrhundert von Caravaggio. Eine Aufnahme aus einer Kirche in Rom. Caravaggio hat damals schon diese Szene dargestellt, als er Paulus vom Pferd gefallen ist, als er dieses Erlebnis hatte. Und auf der linken Seite ist eben etwas größer die Aufnahme zu sehen. Aus der Kunst und in verschiedenen, dieses Thema von Paulus ist uns immer wieder. Beispielsweise denke ich an das Oratorium, das vielleicht viele von euch kennen, von Siegfried Fietz, wo die gesammelte Geschichte des Paulus dargestellt ist, musikalisch. Oder, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, das Paulus-Oratorium von Felix Mendelssohn. Frau Köhn hat mir erzählt, sie hat das auch schon gesungen in der Kantorei in Friedberg. Vor einigen Jahren haben wir das auch gesungen in Wetzlar. Weil es ist einfach faszinierend, die ganze Lebensgeschichte des Paulus, vom Saulus zum Paulus, vom Rowdy zum Christen. Und wie geht es uns? Welche Lebenswandlung, welche Lebenserneuerung haben wir durchgemacht, bevor wir mit Jesus lebten? Bevor wir unser Leben Jesus anvertraut haben, bevor wir in die sogenannte Nachfolge Jesu eingetreten sind. Ja, auch unser Leben hatte eine ganz völlig andere Prägung. Aber hier an dem Lebensbild des Saulus, der zum Paulus wird, ist es doch ganz markant, wie Gott ihn einsetzt und ihn gebraucht hat. Ja, wir wissen aus der Kinderstunde und aus dem Kindergottesdienst, weiß nicht, Mona, du bist jetzt das einzige Kind heute, sonst hätte ich auch die anderen fragen können. Nora, genau. Mona ist hier, sorry. Ja, genau. Du siehst auch noch sehr jung aus, aber es ist doch schon länger her. Entschuldigung. Ich meine natürlich die Nora. Du hast die Geschichte sicherlich auch schon öfters gehört oder selber sogar schon gelesen in der Bibel. Von der Lebenswende des Saulus zum Paulus. Man hat sie ja auch gerne in der Jungschar erzählt. Ich erinnere mich, ich habe neulich noch eine Notiz gefunden, ja schon vor 22 Jahren haben wir das hier in der Jungschar auch behandelt, dieses Thema. Ganze Bibelwochen, Studienreisen gibt es zum Thema des Paulus, Vorlesungen, theologische Abhandlungen zum Leben des Apostels. Und auf der Welt sind doch einige Kirchen nach diesem Apostel benannt. Ich weiß gar nicht, die St. Paul's Cathedral in London, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, ist sicherlich auch nach dem Apostel genannt. Ich stand mal auf den Stufen vor dieser Kirche, aber damals konnten wir nicht reingehen, da war eine Veranstaltung. Unzählige Geschichten von Menschen gibt es, die uns die Lebenswende, also eine 180-Grad-Wende aufzeigen. Und wisst ihr, in den Propheten ist sogar die Rede, dass das ganze Volk Israel sich hinwendet zu Gott, von einer Bekehrung des Volkes Israel, die Rede von der Wiedergeburt, nachzulesen bei Jesaja 66. Sicherlich könnte jeder von euch auch darüber erzählen oder mal nach vorne kommen und davon berichten, wie seine Lebenswende stattgefunden hat, wie er Jesus kennengelernt hat. Faszination Jesus. Und in den Liedern wurde es gerade so deutlich, wer dieser Jesus ist. Saulus hat Jesus erkannt, entdeckt. Das war aber von Gott her. Er hat ihn verwandelt, umgestaltet. Knapp 2000 Jahre nach der Zeit des Saulus, später Paulus, gehört es ja immer noch zu unseren Hauptaufgaben der Gemeinde und der Kirche, Jesu Menschen in die Gemeinschaft mit ihm zu führen, in eine persönliche Beziehung zu Gott zu rufen. Ich weiß nicht, wer den Vortrag gehört hat von Volker Geckle, der Leiter von der Liebenzeller Mission, der sagt, das wird die Hauptaufgabe sein in der Zukunft unserer Gemeinden und Kirchen, dass wir Menschen in diese lebendige Beziehung zu Jesus führen. Denn in unserer augenblicklichen gesellschaftlichen Zeit und den Umbrüchen, den vielen Krisen, die ja zurzeit gleichzeitig stattfinden, und auch den Krisen in den Landeskirchen, führt dazu, dass immer weniger Menschen nach Gott fragen und immer weniger auch über die Bibel wissen. Studien belegen das. Ich möchte euch von einem aktuellen Beispiel eines jungen Mädchens aus der heutigen Zeit mal erzählen. Sie heißt Melinda. Sie ist 20 Jahre alt und kommt aus einem atheistischen Elternhaus. Dort ist sie auch geprägt worden. Ihre Eltern sind beide Akademiker, aber in ihrem jungen Leben ist sie auf der Suche. Sie ist auf der Suche nach Spiritualität und später sagt sie klar, ja, ich bin auf der Suche nach Gott. Sie macht sich auf den Weg in eine Kirchengemeinde und findet dort den Pfarrer, der ihr, obwohl sie schon 20 ist, Konfirmanden- und Taufunterricht gibt, weil sie spürt, sie hat so viel nachzuholen. Sie hat so viele Fragen über den Glauben, über die Bibel. Und sie bekommt Antworten auf ihre Lebensfragen, auch aus der Bibel. Die Lieder und die schöne Kirche, in die sie jetzt geht, die ist beeindruckend. Und sie kam nächsten Sonntag wieder. Sie hört die Einladung von Gott, zur Gemeinde dazuzugehören. Vergleichbar wie die Purpurkrämerin, die Lukas in der Apostelgeschichte 16 das Leben von ihr, auch ihre Lebenswende dort beschreibt. Lydia, die am Sabbat, als der Saulus mit seinen Gefährten nach seiner Bekehrung, ja von nun an jeden Sabbat, also samstags, je nachdem, wo er auf seinen Missionsreisen unterwegs ist, nun in die Synagogen geht und das biblische Wort predigt und verkündigt, Christus verkündigt, vor allem Christus, den Auferstandenen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war schon eine radikale Wende, nachdem Paulus erstmal die Christen verfolgt hat. Wir hören weiter später von Melinda, wie ihr Leben weiter sich verwandelt und verändert hat. Aber ein Satz schon mal zuvor. Sie sagt, es kommt darauf an, dass Gott uns auf dem Weg begegnet. Ja, sie war auf der Suche, gesucht, gefunden und gerettet. Von Jesus gerettet, weil er der Retter ist. Und so meine ich, ihr Lieben, dass es unsere Aufgabe ist, Menschen zu begleiten und sie zu ermutigen. Einige Eltern sitzen ja hier. Beten wir für sie und ihre Kinder, dass sie im Glauben an Gott erzogen werden und geprägt. Und wir tun das auch in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinde, in den Gebetsstunden oder im Gebet vor den Gottesdiensten. Es ist unser aller Auftrag, so empfinde ich es, dass wir in Liebe zum Nächsten das Evangelium von Jesus weitertragen. Ob das in den Hauskreisen ist, im Seniorenkreis oder jetzt in der Bahn, wo manche das 9-Euro-Ticket haben und Möglichkeiten haben, ins Gespräch zu kommen, über Gott und unseren Glauben. Gott gibt da viele Möglichkeiten. Am Bahnhof, Natürlich in den Gottesdiensten, an der Haustüre in unserer Nachbarschaft oder vielleicht sogar in der Arztpraxis, wo manche viele, viele Stunden warten. Es gibt kein Leben ohne Veränderung, aber es gibt ein verwandeltes Leben mit Gott. Das war mein Einstieg heute. Diese These, die vertrete ich heute. Es ist gut, wenn Gott uns verändert, durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Im Text heißt es von Paulus, er wurde wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann ließ er sich taufen und er predigte in den Synagogen. Gott verändert die Welt, heißt ein Buchtitel. Das stimmt. Gebet verändert die Welt. Und wenn wir uns erinnern, am Anfang dieses Jahres, und das ist eine gute Tradition durch die Evangelische Allianz Deutschland, dass wir in den Allianzgruppen und Kreisen uns treffen und im Namen Jesu beten, auch um Veränderung unserer Gesellschaft, dass wir beten für Politiker. Vergangenes Jahr, jetzt im Januar, war ja das Thema Schabbat. Manche erinnern sich bestimmt daran. Weltweit haben wir uns als Christen dazu getroffen. Wie können wir Gemeinde Jesu im 21. Jahrhundert gestalten? Wir fragen uns auch als Gemeinde, welche missionarischen Aufgaben haben wir als Kirche, als Gemeinde heute? Wie finden Erwachsene heute zum Glauben? Welche Angebote sind hilfreich auf dem Lebensweg, auch hier in unserer Gemeinde in Bad Nauheim? Es gibt darüber eine Studie, sie zeigt, dass auf dem Weg zum christlichen Glauben der Kontakt zu engagierten Christen von besonderer Bedeutung ist. Und ganz wichtig ist dabei der Gottesdienst. Glaubenskurse sind wichtig. Wann haben wir hier den letzten Glaubenskurs angeboten? Vor Corona wahrscheinlich. Aber auch mir persönlich geht es so, dass Corona mich immer mal ausbremst. Ideen wären da. Wenn wir in der Gemeindeleitung über manches sprechen, dann stellen wir fest, nun ja, Corona macht uns da manchmal doch noch einen Strich. Oder wenn wir die Menschen besuchen wollen. Es ist immer ein Hindernis und ein Hemmnis, vorher erstmal sich testen zu lassen. Es gibt immer noch manche Bürden. Und dennoch, Glaubenskurse anzubieten für Kirchenferne, für Glaubensdistanzierte, die Möglichkeit besteht, auch im Internet, auch digital. Beispielsweise www.onlineglauben.de. Ein Kurs im Glauben, über den Glauben im Internet. Da kann man nur einladen, geht mal auf Entdeckungsreise. Glaubenskurse, in denen wir noch mehr und tiefer aus dem Leben des Apostels Paulus und seinem Wirken als Völkermissionar erfahren. Wo wir noch viel mehr hören und lesen können. Über die vielen Briefe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lese sehr gerne die paulinischen Briefe. Wir werden nachher einige Worte, sehr markante Worte des Paulus noch hören. Ich möchte euch einladen und euch Mut machen. Nehmt euch mal mehr Zeit, gerade diese Texte zu lesen. Über seine Mitarbeiter und dessen Schulung, über Themen wie die Auferstehung und die Wiederkunft Jesu. Oder man kann etwas erfahren über seine 3, möglicherweise sogar 4 Missionsreisen. Die letzte Reise, die hat ihn dann begleitet nach Rom. Etwa um 49 nach Christus bis zu circa 60 nach Christus kann man diese Missionsreisen einordnen, wo er Gemeinden gegründet hat, wo er tatsächlich in den Synagogen über Christus gepredigt hat, fasziniert war von Jesus, über die Missionierung von Heiden, als er predigte in Korinth über das hohe Lied der Liebe. Glaube, Liebe und Hoffnung, diese 3 im 1. Korinther 13,13. Fragt ihr euch auch, wie kann ich denn von Gott verwandelt werden? Wie kann ich dieses Leben in der Nachfolge auch heute führen? Paulus redet von Gesetz, von Gnade und Gerechtigkeit. Der Gerechte wird aus Glauben leben. So können wir es lesen im Römerbrief 1. Und ihr wisst, dieses Wort aus dem Römerbrief, das war ja ein ganz zentrales Wort auch für Martin Luther. Fazit des Paulus, wenn er sein Leben so überdenkt, sehr eindrücklich im Oratorium von Fietz zu hören, mein Leben ist Gnade. Kyrios ist der Herr, also mein König. Kyrios ist Jesus Christus, das ist sein Bekenntnis. Darf ich mal persönlich fragen, hast du auch ein Wort, vielleicht aus den paulinischen Briefen oder aus der Apostelgeschichte, das dein Leben prägt, das dir so eine Spur gibt für die Nachfolge mit Jesus? Auch wenn er die Gemeinde verfolgt hat, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt er später. Und er schreibt, darin bin ich in guter Zuversicht, dass der in dir, in euch, das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Philipper 1, Vers 6. Und gerne schließe ich mich hier an dieser Stelle einem Wunsch von einer Birgit Winterhoff an, eine Leiterin des missionarischen Amtes. Und sie sagt, ich wünsche mir, dass Christen im Alltag die Schweigespirale um das Thema Glauben durchbrechen. Wir wollen mehr das Ehrenamt, sprich das allgemeine Priestertum in der Gemeinde fördern. Wir brauchen keine Mangelorientierung, sondern Verheißungsorientierung. Gemeinde und Kirche im 21. Jahrhundert gestalten heißt, weiter missionarisch zu sein. Dazu schreibt sie weiter, wünsche ich uns Glaubensmut und Heiterkeit, tief verwurzelt mit Flügelschlag. Zitat Ende. Und einige Zitate des Paulus. Gott ist für uns, wer mag wider uns sein? Und eine ganz klare Aufgabe an die Gemeinde, an jeden einzelnen Christen, jeder, ein jeder trage die Last des anderen. Und wie unbegreiflich ist es, die Texte nachzulesen aus dem Gefängnis in Philippi, wo Paulus und die beiden Gefangenen sogar Gott preisen und verherrlichen, also lobpreisen. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, 1. Korinther 1. So kann ich nur einladen und dir Mut machen, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du und dein Haus gerettet werden. Apostelgeschichte 16. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal, in der Bedrängnis, in der Verfolgung. Haltet an am Gebet. So markante Worte von Paulus im Römerbrief 12, Vers 12. Ganz persönlich möchte ich also nun fragen, willst du heute solch eine Lebenswende der Einladung Jesus folgen? Bei und mit Gott gibt es ein verwandeltes Leben. Komm, dazu laden wir ein im Namen Jesu. Wie wir von Melinda hörten, die ja auf der Suche war nach Gott. Oder wenn wir die Bekehrungsgeschichten in der Bibel lesen, sie machen doch wirklich Mut. Melinda hat es erlebt, Faszination Jesus. Sie studiert heute Religion auf Lehramt und evangelische Theologie für das Pfarramt. Wir brauchen uns nicht zu schämen, das Wort Gottes weiterzusagen oder auch zu singen, weil es eine Kraft hat, die verändert, inspiriert durch den Heiligen Geist, auch in der heutigen Zeit. Gott hat ja noch einiges vor. Er will auch dich an deiner Stelle, an deinem Leben gebrauchen, auch wenn du denkst, ich habe gar nicht mehr die Kraft, die körperlich, ich bin schon so alt, doch. Auch du kannst etwas bewegen im Namen Jesu. Gebet verändert die Welt. Wie oft höre ich, ach, ich bin doch schon so alt oder ich kann doch nur noch beten. Nein, genau das ist so wichtig, das Gebet im Kämmerlein oder eben zu zweit, zu dritt oder auch am Telefon. Gott hat noch einiges mit uns allen vor. Wir müssen ja nicht gleich ein Paulus werden, aber ein von Gott verwandelter Mensch. Fazit des Paulus: Er setzt ein Ausrufezeichen. Und er setzt sogar noch ein zweites Ausrufezeichen. Denn Jesus wurde seine Lebensmitte. Stellt euch einen Kreis vor und einen Punkt in der Mitte. In der Mitte der Punkt ist jetzt Christus. Und Paulus ist das Leben um den Kreis herum. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Ja, unser Leben, das Zentrum in der Mitte, das ist Jesus Christus. Und drumherum unser Leben, das soll bestimmt sein vom Heiligen Geist. Jesus wurde seine Lebensmitte und dazu möchte ich einladen. Wir haben noch einige Bilder, die ich gerne noch vertiefen möchte. Das ist das Kolosseum in Rom. Von der Christenverfolgung her wissen wir, dass sie das Zeichen des Kreuzes, das Zeichen der Auferstehung von Jesus, haben sie hier ganz groß aufgestellt. Das ist bis in die heutige Zeit zu sehen. Das ist faszinierend. Die verfolgten Christen mussten ja zum Teil auch in den Gladiatorenkämpfen im Kolosseum auftreten. Menschen haben sich belustigt bei den damaligen Spielen. Und hier das Forum Romanum, man kann auch sagen, das war der damalige Marktplatz, schon aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Und in dieser Zeit, als Paulus dann in Rom war, denke ich, stelle ich mir jedenfalls so vor, hat er dort im Forum Romanum auch gepredigt. Hat natürlich etwas anders ausgesehen, aber man kann hier erkennen, es sind ja noch einige Ausgrabungen. Bitte? Ach, ich dachte, es möchte jemand was tun, Dolle?
Ich dachte, er war eingesperrt in einer Wohnung.
In Rom?
In Rom, ja.
Im Gefängnis?
Nein, nicht
in einer Wohnung.
In einer Wohnung, aber ich nehme an, dass er
nicht
ohne
weiteres rausgeht. Ja. Genau, und die 180-Grad-Wende nochmal zusammengefasst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Hier sehen wir nochmal die Kirche, die auch nach Paulus genannt ist. Und in dieser Kirche finden wir dieses wunderbare Bildnis des Apostels Paulus mit dem Schwert in der Hand und der Bibel. Ja, schon krass, wie aus dem Saulus ein Paulus wurde. Ein Bild, das die Katakomben darstellt, St. Callisto, und hier einige Darstellungen aus der ersten Christenheit. Es gibt ja wohl die Legende, dass man meinte, in den Katakomben, also in den Begräbnissen für die Christen, dass sich dort die Christen getroffen haben, geheim, also geheim. Neuere Forschungen sagen aber, dass es eigentlich nicht so wirklich stattgefunden hat. Ich lasse das einfach mal offen. Aber man kann hier wirklich auch schon die ersten christlichen Symbole entdecken. Den Fisch beispielsweise, das Geheimzeichen der Christen, das Ichthys, das aus den griechischen Buchstaben zusammengesetzt ist. Oder auch der Anker, ein christliches Symbol. Ja, und wir wollen miteinander vielleicht dieses Gebet nochmal hören und sprechen. Jesus, ich habe deine Einladung gehört und ich will nun dir gehören. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und der Friede Gottes, dieser Gruß von Paulus, der gilt auch heute. Dieser Friede Gottes bewahre unsere Herzen und das Gehörte und Gesehene. Im Namen Jesu. Amen.